Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per dieser Podcast, dieses ganze Projekt, diese Teilnahme von dir, dass wir dich überhaupt verpflichten konnten, dass wir dich abwerben konnten aus deinem Privatierleben. Das alles ist ja in großem Bogen verbunden, würde ich sagen, vor allen Dingen mit der Nationalmannschaft. Und dementsprechend wollen wir heute einfach volle Kanne ins tiefe Wasser springen und uns ein bisschen mit der Nationalmannschaft beschäftigen, mit Alex Mumbrou und seiner neuen Auswahl. Herzlich willkommen bei Abteilung Basketball, Abteilung Weltmeister ehemals. Jetzt gilt's also dann, ja, bald Abteilung Europameister oder wie auch immer wir das Ganze dann nennen. Erstmal gehen wir dem nächsten Turnier entgegen und wir haben einen komplett neuen Nationalmannschaftskader. Wir können die Personalien einzeln durchgehen, aber erstmal per dein Grundeindruck, wenn du so auf die Übersicht guckst.
Ich hatte ein paar Aufgaben zu erledigen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie dies ging, aber ich kannte natürlich alle Spieler namentlich, das ist es nicht, aber ich hätte nicht sagen können, aus dem Stegreif, bei allen Spielern exklusiv, wo sie denn gerade spielen und was sie gerade da so treiben. Basti, wie war's bei dir?
Mir ging's ähnlich. Mir ging's zum Beispiel bei Kai Brunke so. Yes. Muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich mir nicht sicher war, wo der denn gerade unterwegs ist. Dann natürlich gecheckt, De La Mode.
Bin mir nicht ganz sicher. Sehr froh, dass du das gesagt hast.
Ja, all das muss man noch lernen.
Der Spitzname. Genau. Willst du direkt so reinsteigen, oder? Wollen wir einfach
ja,
mal
klar,
so.
Ja, klar, oder? Ja, logisch. Also, ich würde sagen, wir konzentrieren uns diese Woche. Wir haben natürlich die Euroleague, wir haben natürlich einen sensationellen Saisonstart des FC Bayern Basketball. Wir haben natürlich weiteres Desaster bei Alba Berlin. Das werden wir, glaube ich, dann vielleicht im hinteren Teil noch kurz ansprechen, denn uns steht ja auch das deutsche Duell bevor in dieser Woche in der Euroleague am Donnerstag ab 20 Uhr bei uns. Da werden wir zwei Teams sehen, die auf jeden Fall in sehr unterschiedlichen Konditionen aufeinandertreffen. Aber wir wollen uns heute mal detailliert Alex Mumbrous erstem Kader widmen. Und ich kann jetzt auch schon verraten, wir werden nachher noch mit einem der Nominierten sprechen. Jetzt dürfen alle ihre Tipps abgeben, wer es sein wird. Wahrscheinlich steht es eh im Titel, also ist der Spoiler schon weg.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Produzent Thomas auf jeden Fall den Namen einarbeiten wird. Aber es gab ja quasi eine kollektive Frage, glaube ich, wenn man sich denn die Kaderliste angeguckt hat. Was zum Geier macht Person X 2024 in einem Quali-Fenster in zwei Spielen gegen Schweden in diesem Kader?
Mhm. Ja, welcher Spieler X könnte es wohl sein? ihr werdet es nachher allerspätestens erfahren, wenn ihr es nicht sowieso schon längst gelesen habt. Aber lass uns die Nominierten mal durchgehen. Lass uns mal auf die alte Brigade, von der ja gar nicht so viel dabei ist, gucken. Da würde ich jetzt mal Max DiLeo dazu zählen von den EW Baskets Oldenburg. David Krämer natürlich, den wir schon öfter im Nationalmannschaftstrikot gesehen haben. Andi Obst ist mit dabei, genauso wie Luis Olindi. Sehr interessant, auch Dylan Ossetkowski. Das war ja schon länger Thema. Das war ja, glaube ich, damals, als er noch mit dir in Ulm gespielt hat, schon immer mal wieder Thema, ob er nicht mal einer sein könnte für die deutsche Nationalmannschaft aufgrund der deutschen Familienhistorie, die er da hat. Und natürlich Johannes Thiemann, auf den wir uns auch sehr freuen, dass wir den mal wieder in Deutschland sehen können. Nest Weidemann, auch jemand, der schon ein paar Mal mit dabei war, jetzt mittlerweile. Das sind mal so die Routiniers, das ist so der Überbau der Mannschaft. Gibt es da jemanden für dich, so ein bisschen wie Basti Dorit in der Vergangenheit, der immer der Anführer war aus dieser Gruppe heraus?
Also es gibt zumindest schon mal so, ist es interessant, was das für eine Zusammenstellung ist. Erstmal, also wenn du, ich glaube, hast du beide Berliner aufgezählt mit Matissek und Olindi?
Ich weiß nicht, hatte ich noch überlegt.
Ja, genau, wie hart Alba Berlin gerade lobbyt, dass vielleicht diese beiden Kollegen doch zu Hause bleiben oder in Watte gepackt werden oder ihren Tank, Wasserstofftank, um zu verhindern, dass diese katastrophale Personalsituation bei Alba Berlin nicht noch dramatisiert wird. Ansonsten schon interessant. Du sagst, Ossetkowski hat damit geliebäugelt, bei der Nationalmannschaft zu spielen, als er bei Ratze vom Ulm war. Da war
dachte es für ich. Mich. Also wir hatten es zumindest damals von unserer Seite besprochen, genau.
Absolut richtig. Für mich natürlich was anderes, dass er da Interesse hatte. Das war ja quasi gerade von Göttingen zu Ulm gekommen. Irgendwie so Eurocup-Minuten, internationale Minuten. Ist quasi noch wirklich klar auf dem Weg. Oder viel, viel Karrieresprünge, eine große Karriereleiter vor sich. Dass dann der Weg in eine Nationalmannschaft Sinn macht, ist irgendwie, war mir klar. Dass er jetzt so motiviert ist und so heiß darauf ist, nach dem letzten Jahr, also einer der Shootingstars der ACB letztes Jahr gewesen, also nicht nur Zahlen aufgelegt, sondern sich wirklich etabliert. Dann haben sie diesen internationalen, oder haben sogar die Champions League gewonnen mit Malaga. Also eine der, dann den Titel gewonnen, diese internationale Fiebermeisterschaft gewonnen, da war er MVP. Dieses Jahr Supercopa gewonnen, also gewinnt quasi gerade reihenweise Titel, ist jetzt aktuell wieder Zweiter in Spanien, spielt eine gute, noch keine großartige Saison, trifft den Dreier noch nicht so, macht so 10 Dinger im Schnitt, aber ist, hat ein ganz anderes Standing, als er das hatte vor 3 Jahren. Also ist wahnsinnig Karriere gemacht. Dass das Interesse jetzt da zu spielen immer noch so groß ist, wo er jetzt auch ein paar Jahre in Spanien ist, hätte ich nicht persönlich nicht kommen sehen, aber ehrt ihn ja und zeigt auch irgendwie wahrscheinlich, was die Nazio für eine Strahlkraft hat. Aber so, ich weiß, wie begehrt normalerweise diese Fenster sind, ein paar Tage frei, die ACB ist auch natürlich eine krasse Liga. Und dass er trotzdem kommt, schon mal überraschend auf jeden Fall für mich.
Und macht es natürlich auch personell, ne, wenn wir jetzt all das im Hinterkopf behalten, was wir wissen über wer alles noch verfügbar ist, wer alles noch Optionen sind. Sehr spannend aus meiner Sicht. Denn wir haben Nick Weiler-Babb auf dieser Position des, ja, der Begriff ist sehr schwierig, naturalisierten Spielers, aber dieser eine Spieler, der eben eingegliedert werden kann in den Kader, dann, das ist die eine Dimension des Ganzen. Die andere Dimension ist natürlich, Ossetkowski stößt in eine Position auf der 5, wo ja Vollverkehr sein wird. Das bedeutet ja auch, weil du schon über seine Motivation gesprochen hast, der kann sich ja jetzt beileibe nicht sicher sein, dass wenn er in diesem Qualifikationsfenster spielt, dass er dann auch tatsächlich bei einem eventuellen Turnier dabei wäre. Das spricht ja nochmal mehr dafür, wie attraktiv es derzeit sein muss, für die Nationalmannschaft zu spielen, wenn du da reingehst und siehst, ja, da ist Daniel Theiss, da ist Johannes Vogtmann, da ist möglicherweise ein Isaiah Hartenstein auch irgendwann mal. Und dennoch möchte ich mich jetzt da in diesem Fenster zeigen und vielleicht mich da irgendwie reinspielen.
Ja, ich meine, wir wissen das alle, wir kennen alle diese Diskussion um den großen Kader. Trotzdem glaube ich, dass jetzt vielleicht so der Zeitpunkt wäre, zu sagen, okay, Vogtmann spielt, so wie es man hört, vielleicht oder würde sich bereit erklären, noch ein Jahr zu spielen. Wer weiß, ob Moritz Wagner oder mal die Wagner Brothers mal eine Pause machen. Dann hast du, es ist ein neuer Trainer, man weiß nicht, wo er einen Kratzer beispielsweise da in der Hackordnung gesehen wird, der von dem wir wahrscheinlich ausgegangen wären, dass er bei Coach Herbert auf jeden Fall wieder geholt werden werde und nah am Kader oder so ein typischer Nachrücker gewesen wäre, wenn einer von den Etablierten nicht dabei ist. Gut, Thiemann deutet zumindest an, von der Altersstruktur her wird er noch ein paar Jahre da sein, aber wenn dann Hartenstein vielleicht doch nicht kommt, ist jetzt fast so die erste Lücke, wo man sich vielleicht für so eine Zeit nach Theiss, Vogtmann Lücke sich so anbieten könnte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, aber ist ja auch dahingestellt. Nächster Name ist schon gefallen, Thiemann kommt. So, Thiemann für mich fast genauso überraschend. Hat er wirklich auch, oder irgendwie hatte man ja immer das Gefühl so, man sieht ihn und man leidet mit ihm, gerade als er Alba irgendwie tragen musste letztes Jahr, und man hat das Gefühl, er schleppt sich phasenweise so ein bisschen durch Saisonabschnitte, einfach weil irgendwie die Belastung hoch war, immer mal wieder so kleine Wehwehchen hatte. Und ich habe mir jetzt mal diesen funky Spielplan angeguckt von aus der japanischen Liga. Also, weil mein Instinkt war, okay, vielleicht kommt der, weil die Saison so kurz ist und er sagt, okay, einer der großen Vorteile ist, ich verdiene da viel Geld und es ist geil, weil ich spiele dann 6 Monate und könnte im April quasi schon fertig sein. Aber sie spielen 60 Spiele in der regulären Saison. Die spielen Back-to-Backs. Wahnsinn, ne? Die spielen jetzt, es ist November, es ist irgendwie so der 10. oder 11. November und sie haben, glaube ich, schon, sie haben schon am 2. November, 3. November, 6. November, 9. November und 10. November gespielt. Und das ziehen sie halt über diese, also die Saison ist kurz, aber sie spielen halt die ganze Zeit. Deswegen, auch da wäre es sicherlich interessant, nochmal nachzufragen, so was da die Beweggründe sind, dann mit Flug und Pipapo.
Ja, ist ein ähnlich aufgebautes System wie in der NBA, ne? Mit, die haben, glaube ich, 3 Conferences. Mhm. Bei den Gunma Cranes kämpften Johannes Thiemann und sein Team. Ich habe keine Sekunde. Ich weiß nicht, wie die spielen, ne? Also, aber ich kann natürlich auch auf die Standings gucken, wie alle, dass die derzeit da im Rennen um die Playoffs sind. Ja, ich finde es sehr spannend, weil gerade diese Fenster, diese, ne, also jetzt ohne. Oder vielleicht ist es automatisch, wenn man das so formuliert, respektlos gegenüber Schweden. Und man weiß aus der deutschen Basketballvergangenheit, dass man keinen Gegner auch in so einem Qualifikationsfenster auf die leichte Schulter nehmen darf. Aber wenn es einen Termin gäbe, ne, wo man sagt, JT, jetzt dieses Mal musst du vielleicht mal nicht kommen, ruh dich mal aus, dann wäre es ja der. Aber auch da, ja, finde ich es spannend, dass es dann vielleicht auch darum geht, dass Johannes Thiemann, das war jetzt der, auf den ich geblickt habe aus diesem Kader und mir dachte, ach, das wird dann wahrscheinlich sowas wie das Spirit Animal für diese Mannschaft. Derjenige, der so ein bisschen der Tongebende ist. Ich weiß nicht, wie wichtig das aus deiner Sicht ist. Du bist in Teamstrukturen sehr viel mehr drin, speziell was Nationalmannschaft angeht, fällt mir das wahnsinnig schwer einzuschätzen, wie wichtig es ist, dass man so jemanden hat, ne? Ich habe vorhin Basti Dosic schon genannt, so einen Altmeister, der die Jungen mitzieht, der genau weiß, was läuft, der die Termine kennt und weiß, wann man wo sein muss und was auch immer dazugehört.
Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass es wahrscheinlich ist meine Antwort schon noch mal eine andere, ob der Niederlage gegen Bulgarien war es, glaube ich, im letzten Fenster. Das heißt,
ja, stimmt, ja.
Deutschland muss sich qualifizieren. Du hast natürlich jetzt ein paar Weltmeister, ein paar Euroleague-Spieler, ein paar NBA-Leute, die sagen, wir wollen auf jeden Fall dabei sein. Und im Zweifel bedeutet das eben, dass wenn du gesehen hast, okay, gegen Montenegro war es irgendwie ein einfacher oder ein guter Sieg und da war es auch die Stützen. Da war es eben das Silva, der Ton angegeben hat oder mit Nick Weiler-Bepp in Kombination. Nick Weiler-Bepp beim zweiten Spiel nicht dabei und es ist schon so, es geht zum Kontrolle verloren und dann verlierst du so ein viertes Viertel irgendwie auswärts und stehst mit dem 1-1-Record da in dieser Vorbereitungsgruppe. Das heißt, oder in dieser Quali-Runde. Von daher ist es genau jetzt, glaube ich, schon wichtig, dass jemand kommt. Schweden ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, um über Schweden zu sprechen, aber das ist schon eine Mannschaft, gegen die kannst du genauso verlieren wie gegen Bulgarien. Die spielen unglaublich intensiv, sind gut gecoacht und egal wie gut der B- oder C-Anzug der Deutschen mittlerweile ist, du kannst auf dem Niveau einfach Spiele verlieren, gerade Auswärtsspiele, das ist klar. Ja. Und ich glaube, dass Thiemann, gerade nachdem er auch diese Rolle bei Alba ausgeführt hat, quasi par excellence, mit dem Vorangehen, mit dem Offensiv-Rebounds, mit diesen überraschenden Hedges, die er hat, Charge annehmen, diese ganzen Sachen, Emotionen, dass er super wichtig ist für die Mannschaft. Trotzdem ist immer für mich immer die Frage, was motiviert ihn wirklich, dann auch dabei zu sein. Mit der Klammer auf, dass ich schon von dem einen oder anderen, der auf der Liste steht, gehört habe, dass er nicht unbedingt davon ausgeht, dass er da ist. Also,
okay.
Das ist jetzt quasi erst nochmal so, glaube ich, schon nochmal 19 werden eingeladen, was nicht unbedingt heißt, dass 19 Spieler auch dann in der Vorbereitung erscheinen werden.
Ja, das werden wir dann natürlich sehen. Da kann man jetzt so viel spekulieren, wie man möchte, wer das dann ist. Ich glaube, das ist wenig zielführend. Dann haben wir vorhin schon angesprochen, David Krämer als einen der Weltmeister im Kader. Auch so jemand, der, auch wenn es ein bisschen komisch sich anfühlt zu sagen, ne, David Krämer, in meiner Wahrnehmung ist er immer noch dieser junge Spring ins Feld, der da bei euch, bei den Ulmern rumrennt und ein bisschen wilde Würfe nimmt und so. Aber jetzt mittlerweile 27, Veteran, Weltmeister geworden, spielt bei Teneriffa, auch Champions League, spielt eine bessere Saison, hat man den Eindruck, als letztes Jahr trifft seinen Wurf wieder besser und ist auch mittlerweile so einer der Anführer in dieser Mannschaft.
Ja, ist, glaube ich, jemand, der natürlich da schon viel gesehen hat, der theoretisch bei dieser Wundertüte Mumbru, der so unterschiedlich schon gecoacht hat, wissen wir es nicht, aber der klassisch schon natürlich so, das könnte irgendwie so ein Fit sein, gerade im ersten Valencia-Jahr oder auch so die ACB bekannt dafür, klassische Offball-Sachen zu laufen zu lassen für Werfer oder einfach so nicht nur dieses viel Pick-and-Roll laufen zu lassen, sondern auch mal andere Looks. Und da wäre er natürlich der geborene Spieler, der ohne viel Vorbereitungszeit sowas erledigen könnte. Letztes Jahr beim Fenster oder beim letzten Fenster vielmehr so ein bisschen Probleme gehabt, kam da, glaube ich, gerade mitten in seinem Shooting-Slump auch. Aber ja, das wäre für ihn eine super Möglichkeit. Eine kleine Geschichte für dich als Basketball absoluter Fachmann für die Basketball-Nische. Ich habe den Kader gesehen von Teneriffa und habe nur die Namen gelesen. Tim Abromaitis und Aaron Dornekamp. Und dachte so, krank, wie kann man beide von denen haben? Für mich waren das quasi so der Inbegriff. Oder also, es gibt eine Schublade für mich von einem bestimmten Spielertyp, Phänotyp. Und das war genau er. Da dachte ich so, okay, wie kannst du beide haben? Dann musst du ja quasi jedes Spiel gewinnen, weil es cleverer und so irgendwie mehr Winning Player kannst du nicht haben. Dann habe ich geguckt, wo Teneriffa steht in der ACB. Und natürlich sind sie auf dem ersten Platz. Wie kann es anders sein? Wenn du Abromaitis und Dornekamp hast, dann ist es so. Und noch einen Scrub-Bruder. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, letzte Saison hatten sie noch, das geht jetzt wirklich zu tief. Egal.
Sag es. Nein, einer für sie, einer für uns. Das sind jetzt zwei Minuten. Sag den Namen.
Egal. Nee, wir gehen weiter. Wir machen weiter. Das führt nur zu weit. Okay, also, ein super interessanter Name in der ganzen Sache, in diesem ganzen Kader von ganz vielen interessanten Namen. Wenn man so möchte, alte Garde, auch wenn er da eigentlich auch nicht dazugehört, aber ist Nelson Weidemann. Nelson Weidemann, Spieler, der bei den Bayern natürlich kaum das Feld gesehen hat, jetzt bei Ratiopharm Ulm eine wichtige Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, dass man Woche für Woche sieht, dass er mehr in seinen Rhythmus kommt. Trifft seinen Wurf hervorragend von außen. In der BBL struggelt er noch so ein bisschen. Egal. Nelson Weidemann steht für mich an einem Punkt in seiner Karriere, jetzt mit 25, wo man sich schon die Frage stellt, irgendwann wird es ja mit Maodolo auch ein bisschen bergab gehen. Ne? Maodolo sowieso schon mit vielen Verletzungsproblemen, kleiner Guard, die Historie des Basketballs steht nicht unbedingt auf deiner Seite, wenn du diesen Bau hast, wenn du dieser Phänotyp von Spieler bist und in deinen 30ern ankommst. Und das ist für mich jetzt auch eine von mehreren Möglichkeiten, die er mit Sicherheit bekommen wird, sich ins Schaufenster zu stellen für diese Scoring-Rolle auf der Guard-Position von der Bank, weil ich glaube, dass Nelson Weidemann absolut das Profil hat, um das langfristig für die Nationalmannschaft zu machen.
Also ich werde jeglichen Maudolo-Slander oder schon quasi den Beginn des Abgesangs auf Maudolo werde ich unkommentiert lassen.
Ich sag nicht jetzt. Ich sag nicht heute.
Du sagst nicht heute. Und du sagst auch in 3 Jahren. Und ich sage, ich möchte auch das noch nicht hören, dass es in 3 Jahren soweit sein kann. Ich möchte das einfach nicht hören. Okay. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich da, vor jedem Fenster glaube ich irgendwie, das ist so das Nelson-Weidemann-Fenster. Weil er auch für mich ein Spieler ist, der, gerade wenn wir uns jetzt den Kader angucken, wir reden über Ossetkowski, über Thiemann, vielleicht noch gleich über Sengfelder, gerade auf den großen Positionen. Wir reden davon, dass die defensiven Anker, sage ich mal, nicht unbedingt dabei sind. Kein Da Silva, kein Nick Waller-Babb. Das heißt, du musst schon auch dann ein bisschen gucken, wo du deine defensive Identität weiterführst oder einen neuen defensiven Ton setzt aus Mumbo-Sicht. Und da bietet er sich natürlich an. Ne? Also, dass er jemand ist, der gerade gegnerischen Guards das Leben wirklich schwierig machen kann, da sehe ich ihn sogar fast in der Bringschuld sofort, weil du das eben nicht vorbereiten musst. Das ist nicht mannschaftstaktisch, sondern das ist einfach, du setzt den Ton. Und dann hat er echt super unglückliche Einsätze gehabt bisher. Und du hoffst einfach immer, dass er durchbricht, weil die Qualität einfach zu groß ist. Ja. Und wie gesagt, ist es wieder mal so weit, wenn du dir die anderen Guards anguckst, sind viele Guards, die so für mich Neck in Neck sind, die ähnlich sind. Es gibt keinen richtigen Floor General, aber es sind viele Richtung Combo. Und er hat die Chance, sich da tatsächlich auch mal mit so in der Woche oder 10 guten Tagen da so ein bisschen vielleicht auch abzusetzen, ja, von dem Rest.
Das ist mal, bis auf einen Namen, Mr. X, den wir noch nicht nennen werden,
Es wird so tausendprozentig im Titel sein.
Ja, natürlich steht es im Titel, aber ist egal. Okay, vielleicht lesen manche Leute nicht. Vielleicht wird es manche Leute automatisch in den Podcast-Feed gespült und die freuen sich darüber, über dieses Rätsel, das sie zu lösen haben. Würde ich zu diesen, ich sage mal, das sind in meinem Hirn die Übergangsspieler. Also die nicht ganz Jungen, die nicht ganz Neuen, aber die, die auch noch nicht zu dem ganz alten Eisen gehören. Vielleicht ist da Chris Sengfelder so einer, der in die Zwischenstufe gehört. Nico Tischler für mich bei den Niners Chemnitz, auch wenn der natürlich noch nicht viel Nationalmannschaftserfahrung hat, aber so ein Spieler, der seit Jahren dieses defensiv hohe Level an den Tag legt. Dann haben wir für mich dann noch sehr interessant Joshua Obiese, mittlerweile 2 Jahre in Frankreich. Kostja Muschidi bei der BG Göttingen, weiterer Name, der für mich in diese Kategorie fehlt. Und dann können wir diskutieren über Kai Brunke, ob wir den zu den Jungen zählen oder ob der da auch vielleicht so ein bisschen in diese...
Ja, 23 ist Kai Brunke.
24, ja, ist ja egal.
Okay, er ist 2001 geboren. Okay, wahrscheinlich ist er 24, du hast recht.
Ja.
Hast du recht? Ja, du hast.
Genau, auch natürlich auf Nationalmannschaft.
Ja, ist ein junger Kerl.
Neu, und auch aber genau.
So, einmal kurz nur da erwähnenswert, dass er die Lichter einfach ausschießt in Litauen.
Aber hallo.
Ich glaube, sein True Shooting ist er bei 72%. Er schießt 50% Dreier bei 5 Versuchen. So, er macht mehr regelmäßig über 20, macht 15 im Schnitt in Litauen. Ich weiß nicht alles über die litauische Liga, aber es ist einfach mal. Das ist jetzt nicht so wichtig.
Der deutsche Lucic. Der deutsche Lucic, Kai Brunke. Wir erinnern uns noch an seine Duelle.
Ich erinnere mich. Es war auch das Erste, was ich gedacht habe. Und dann dachte ich, ich will es nicht sagen, Mann. Ich lasse es einfach mal stehen, dass er geil spielt und dass er ins Ausland gegangen ist, einen schwierigen Weg gegangen ist, sich da durchgesetzt hat. Und ich möchte ihm irgendwie so eine Jugendsünde. Das soll nicht das Einzige sein oder immer das Erste sein, was man mit Kai Brunke assoziiert, okay?
Okay. Ich weiß noch, dass wir da mal eine ganze Sendung drumherum gebaut haben. Ja. Bayern gegen Bayreuth. Das, die beiden, ja. Egal. Ja, spielt, wie du gesagt hast, eine wahnsinnig gute Saison in Litauen. Ich habe ihn in Bayreuther Zeiten eben speziell als so Energy-Player in Erinnerung. Sein Wurf nicht immer stabil, aber unglaubliche Länge natürlich, wahnsinnig beweglich. Wenn ich das richtig sehe, ist er jetzt bei 2,6 Meter gelistet. Ich kann mich nicht erinnern, dass er damals so groß war. Ist der nochmal gewachsen?
Ja, ich fand ihn schon lang. Der hat schon lang so Eindruck gemacht. Aber ich hätte nicht zwei, nämlich gefragt, hätte ich gesagt 2,2 oder 2,3, nicht 2,6.
Ja, ja, genau. Ja, macht vielleicht auch nicht den großen Unterschied dann. Genau, aber das wären so die Spieler in diesem Zwischenbereich, wenn man so möchte. Natürlich allerdings auch mit viel Fragezeichen oder mit. Du hast jetzt wenige Spieler da drin, wo du dir sagst, ja, auf international hohem Level weiß ich, was die abliefern. Ja, also gerade Joshua Obiese finde ich super spannend. Super spannend.
Ja. Spielt eine gute Saison in Frankreich. War ja fast so ein bisschen das Sorgenkind, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber kam ja also in sehr jungen Jahren, sehr talentiert, schon auch Hype bekommen, was halt in Deutschland, Basketball-Deutschland irgendwie Hype ist für einen jungen Spieler. Dann gab es so 1-2 komische Jahre in seiner Entwicklung, deswegen umso schöner, dass er jetzt in einer wirklich sehr guten französischen Liga spielt ja bei Dijon mit Sengfelder zusammen. Mhm. Macht da auch 10 im Schnitt, hat eine gute Rolle, spielt, ist so, macht sein Ding, sieht gut aus. Apropos Dijon, dann das nächste Nugget in der Kaderliste. Es ist eine fucking Frechheit, dass David Holston mit 38. Aha. Ich sitze hier seit 2 Jahren, bin ein paar Jahre jünger, kann mich nicht mehr bewegen. Beim Altherren-Basketball sehe ich aus wie so ein durchschnittlicher Spieler. Und David Holston ist einfach in Frankreich, in wahrscheinlich der athletischsten Liga in Europa und macht immer noch seine Hazy Pullbacks und zieht den Leuten den Ball durch die Nase. Ist, glaube ich, Topscorer für seine Mannschaft. Aha. 38,5 Jahre.
1,69 Meter groß, ja.
Ist dann wirklich, ich glaube, eine der schlimmsten Halbzeiten meines Lebens. Und wo ich die wenigen Male, wo Coach Leibenhardt wirklich dachte, okay, was soll ich, also was passiert hier gerade? Das kann nicht funktionieren. Ich glaube, es ist mein zweites Spiel für Leibenhardt und wir spielen Quakenbrück zu Hause. Und ich habe das erste Mal Holston. Und er hat mir 5-mal den Ball geklaut. Ich glaube, in den ersten 25 Minuten. Und es war auch die Art und Weise, die es wirklich ganz, ganz schlimm gemacht haben, weil es waren einfach so, ich habe in meinem Leben lange nicht gegen einen kleineren Menschen gespielt. Oh, shit. Mhm. Apropos kleinere Menschen, Mr. X ist da. Ey, und ich musste wirklich, ich war wirklich das einzige Mal in meiner Karriere an einem Punkt, wo ich dachte, ey, kann bitte jemand anders den Ball nach vorne bringen? Ich verstehe es nicht, seine Bewegungsphysik ist eine andere. Er ist zu klein und seine Übersetzung ist einfach zu schnell für mich.
Ja, so wie sich jeder Gegenspieler von TJ Shorts aktuell fühlen muss.
Wahrscheinlich.
In der Euroleague. Wir wollen aber weiter über die Nationalmannschaft sprechen mit unserem Mr. X. Es gibt ja diese Basketballformate, ich weiß nicht, ihr habt die bestimmt beide schon mal gesehen, wo sich Leute so Masken überziehen und dann machen die so Würfe und dribbeln und so. Und dann müssen andere Leute erraten, wer von denen der Profi-Basketballer ist.
Ich hätte auch ich will nicht reingrätschen, aber ich hätte auch noch eine Idee, wie wir das hätten auflösen können. Das noch ein bisschen spicier zu machen.
Ja.
Also der Spieler, den wir suchen, hat mich damals in der A-Nationalmannschaft nur in einem Aspekt zur Verzweiflung getrieben, weil unter Coach Frank Menz durften erst alle aufstehen, wenn alle fertig gegessen haben. Und der Spieler, den wir suchen, mit dem wir gleich sprechen, hatte einfach den Auftrag damals, ich glaube, nach jedem Essen ein halbes Kilo Tomaten zu essen oder ein Kilo Tomaten, ich weiß es nicht mehr. Aber er ist am Buffet und hat einfach immer gewartet, bis alle sich so ein bisschen Tomate genommen haben und hat einfach die ganze Tomatenschüssel genommen und hat sie einfach gegessen. Und der arme Kerl, es dauert halt einfach lange. Er hat einfach sehr viel gegessen und die gesamte Mannschaft, ich mit meinem Spatzenmagen, war nach 5 Minuten fertig und er saß einfach eine halbe Stunde lang da. Und an so einem Tag, wo du 3-mal trainierst und 5-mal Video guckst, ist so eine halbe Stunde einfach sehr viel wert. Ich war sehr ungeduldig. Dafür werde ich mich gleich entschuldigen bei Mr. X.
Mr. X, möchte unser Mr. X sich vorstellen? Wir haben so viel Spannung aufrechterhalten, wer es denn sein könnte. Wer ist hier bei uns? Oh.
Bin ich schon dabei?
Yes!
Ja, klar!
Ja,
natürlich!
Der ist dabei! Der Mr. X, ey, ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt schon online bin. Nee, ich bin's. Ja, der Herr Tibor Pleiss. Ey, ich verstehe dich, Junge. Du warst nicht der Einzige. Ich weiß noch, wie viele mich da gedrängt haben. Jetzt isst doch mal ein bisschen schneller. Ich möchte aufs Zimmer, mein Mittagsschlaf wartet. Aber ey, sonst wäre ich nicht so groß geworden. Ich glaube, die Tomaten waren damals so
das. Das ist nun auch meine zweitliebste Ernährungsgeschichte von dir, Tibor, weil irgendwann, ich glaube so, korrigiere mich, aber so mit 17 oder so musstest du immer Bananenbrot essen.
Müssen nicht, aber ich war damals ziemlich schlank und meine Ernährungsberatung hat gesagt, ich soll es essen, um zuzunehmen, richtig. Ja.
Genau, du solltest Muskelmasse aufbauen. Und Tibor war wirklich skinny, aber dann musste er halt Kalorien einfach, er hat doch viel trainiert in Köln bei den Verrückten, aber hat einfach viel trainiert und musste viel Kalorien zu sich nehmen, hat einfach immer Bananenbrot gegessen und hat einfach Muskelmasse ohne Ende aufgenommen. Aber dann hast du, glaube ich, auch einfach den Fuß gebrochen und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir wieder was anderes, oder?
Ich hatte damals einfach in anderthalb Jahren 30 Kilo zugenommen.
Wow.
Also Bananenbrot, sage ich euch, das funktioniert. Bananenbrot und Marmorkuchen, die beiden Sachen haben funktioniert.
Ey, kannst du dich auch noch an Chris Kaman erinnern, der gesagt hat, ich würde essen wie ein Pferd? Das gab es damals auch. Das war auch ziemlich...
Chris Kaman hat vieles gesagt.
Er hat sehr viel getan. Oh Gott, ich will es gar nicht erwähnen. Ich erinnere mich noch an eine Szene, wo er dann irgendwie halbnackt auf dem Stuhl saß, auf dem Tisch. Ich weiß auch nicht, wie der Stuhl auf den Tisch kam und wie er dann auch auf den Stuhl kam. Also viele Sachen, die mir nicht schlüssig waren. Aber.
Ich weiß nur, dass Chris Kaman, ich kann mich noch erinnern, dass wir immer versucht haben, in seine Hotelzimmer hinter reinzukommen, weil er hat regelmäßig die jüngsten Spieler in diesen kleinen, deutschen, normalen 3-4-Sterne-Hotels zum Mediamarkt geschickt und gesagt, man soll den größten Fernseher kaufen, den es gibt. Die haben immer so 6.000, 7.000 Euro gekostet, so riesige Fernseher und hat die einfach für 3 Tage sich dann ins Zimmer gestellt und hat sie einfach da drin stehen lassen. Ist einfach, hat sich wieder in den Bus gesetzt, ist wieder woanders hingefahren. Mhm. Ich weiß, es ist ein Run losgegangen, dass als die jungen Spieler verstanden haben, dass es da den ein oder anderen Euro vielleicht zu verdienen gibt, wenn man es noch schafft, den schnell bei eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. In der A-Nationalmannschaft. Das waren andere Zeiten, glaube ich, als heute.
Ja. Lottery-Pick-Money ist das. Okay, Banane, Brot und Marmorkuchen. Finde ich einen wahnsinnig guten Titel für die Folge, nur schon mal. An Thomas wäre auch ein guter Name für so eine Punkband irgendwie. Aber wir wollen natürlich mit Tibor Pleiss reden über die deutsche Nationalmannschaft. Wir haben den Kader schon beleuchtet. Wir haben dich bisher ausgespart aus diesem Kader aus Gründen, weil sich ganz Basketball Deutschland natürlich die Frage stellt, Tibor Pleiss is back nach all der Zeit, nach all den Jahren. Wie ist es zustande gekommen? Was ist passiert? Erzähl uns alles.
Also so viel gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Also das Ding ist halt, ich war ja auch die letzten Jahre immer mit dem DBB in Verbindung. Es hat aber einfach aus gewissen Gründen nicht funktioniert. Und dieses Jahr hatte Alex Mumbe mich halt, vor 3 Wochen hat er mich angeschrieben. Wir hatten telefoniert und ja, ich habe zugesagt. Also es hat einfach gut funktioniert dieses Jahr. Die Umstände waren sehr, sehr gut und jetzt freue ich mich auf die nächste Woche.
Heißt das, dass du auch, also ich meine, du hast ja krasse Karriere gemacht, du hast alles Mögliche gewonnen und ich für mich, aus meiner Perspektive war es jetzt so, okay, du würdest ja niemals hingehen zu so einem Fenster, wenn du nicht auch Bock hättest, dann im Anschluss noch Eurobasket zu spielen oder, ja, oder?
Also ich muss sagen einfach, dass ich mir jetzt eigentlich gar keine anderen Gedanken gemacht habe, also ich bin jetzt wirklich fokussiert auf dieses eine Fenster, auf Schweden. Man muss einfach sagen, dass ich jetzt auch nicht mehr in einem Euroleague-Team spiele. Das bedeutet, die Euroleague fällt weg. Dadurch ist es für mich einfach einfacher, auch aus dem Team rauszugehen. Naja, weil sonst halt einfach die Euroleague auch, sagen wir aber mal, mein letztes Team einfach sich so ein bisschen dagegen gestellt hat. Das fällt jetzt ein bisschen weg. Und ja, Alex kenne ich noch damals. Wir haben gegeneinander gespielt, mehrere Male, als er damals in Bilbao gespielt hatte und ja, ich fand es einfach jetzt klar, es ist jetzt ein paar Jahre ins Land gegangen, aber ich fand es jetzt ein guter Moment, wieder dabei zu sein und zu helfen.
Gab es große Reaktionen? Also ich würde mir vorstellen, dass es viele Leute so wie mich erreicht hat, so ein bisschen aus dem Blauen heraus, ne? Man geht den Kader durch und dann steht da dieser Name, den man so lange schon nicht mehr in dem Kader gelesen hat. Gab es Leute, die sich bei dir gemeldet haben und gesagt, ne, also die ähnlich überrascht waren davon, dass du wieder dabei bist?
Ja, klar. Also es gab ein paar meiner Ex-Mitspieler, also Mike Zirbis zum Beispiel hat sich gemeldet. Andreas Seifert hat sich gefreut, dass ich wieder dabei bin. ein paar andere noch und natürlich auch der ein oder andere, der jetzt auch bei der Nationalmannschaft dabei war, auch vom Staff natürlich, die sich freuen, dass ich wieder dabei bin. Also es war rundum positiv und ja, freuen sich einfach, dass ich wieder im deutschen Trikot auflaufe.
Ja, das ist wirklich, also ich freue mich auch krass und ich freue mich vor allem einfach, weil ja, es gibt einfach so viele Spiele auch, die gerade ich auch noch gestriffen habe, wo ich mir nicht immer sicher war, wie das Verhältnis oder wie es sich anfühlt, an den DBB zu denken. Also bei mir war es ja sogar fast ähnlich. Ich meine nicht, dass ich irgendwann mal wichtig gewesen wäre, aber es war so, ich habe aufgehört, dann war es irgendwie ein komisches Gefühl, dann weiß ich, dass der ein oder andere Trainer sauer war, dass ich kein Commitment hatte oder dass ich quasi meine eigene Karriere oder meine eigene Gesundheit über den Sommer gestellt habe. Und manchmal sorgt das ja dafür, dass man irgendwie so ein bisschen gemischte Gefühle hat dem DBB gegenüber oder dem Ganzen gegenüber. Deswegen freue ich mich, dass es bei dir jetzt, es hört sich so krass positiv an, es hört sich so, man hätte ja auch denken können, okay, da ist jemand, der hat jetzt irgendwie die fetten Jahre verpasst, so ist voll ärgerlich und dann damals gab es irgendwie einen blöden Exit und jetzt sitzt du da und bist einfach happy und freust dich wieder mal dahin zu fahren, das, was du früher jedes Jahr gemacht hast und mitzuspielen.
Ja, man muss auch sagen, ich war damals halt, ne, ich habe ja auch meine 100 Länderspiele hinter mir.
Krass, ja.
Und es ist krass, ne, wirklich. Mhm. Ich war ja auch, glaube ich, schon mit, wann war ich das erste Mal dabei? Ich war damals mit Dirk Baumann, ich glaube mit 18 oder 19 und dann war ich ja jedes Jahr dabei. Ach Gott, also ich bin auch jetzt irgendwie nicht, dass ich jetzt die großen Jahre verpasst hätte. Also ich habe mich jedes Jahr gefreut, was wir für tolle Turniere gespielt haben. Ich habe mich letztes Jahr gefreut. Ich habe die Nationalmannschaft weiterhin verfolgt und es war nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, so, ah Gott, ich wünsche denen jetzt nicht das Beste, sondern ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe denen die Daumen gedrückt. Ich habe vorm Fernseher gehockt und ja, mich über die Folge gefreut. Und ja, darum, ich habe es jetzt war immer positiv eigentlich dabei.
Hat Mumbro durchblicken lassen, was er sich von dir vorstellt? Oder wie ist so ein Gespräch, wenn ein ganz neuer Trainer da ist und einfach so dich anruft aus dem Nichts?
Also so explizit haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ging jetzt wirklich immer nur darum, ob ich mir vorstellen könnte, dabei zu sein, dass er mich halt noch aus den, dass er mich sehr als Spieler schätzt, dass wir uns noch von damals kennen. Und am Ende hat er als Trainer gegen mich gespielt, mit Valencia damals. Mhm. Und halt auch als Spieler. Wir kennen uns und ja, es war einfach nur, ob ich mir das vorstellen könnte zu kommen. Hat mir ein paar Tage Bedenkzeit gegeben. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mit meiner Familie gesprochen, ich habe mir auch einfach mal in mich gehört und habe einfach gemerkt, so, das passt einfach gerade und habe zugesagt.
Wenn du jetzt auf diesen Kader blickst, darauf schaust, wer alles mit dabei ist, wir haben es gerade, bevor du da warst, schon ein bisschen detaillierter durchgegangen mit Chris Sengfelder, mit Johannes Thiemann, mit Luis Olindi, natürlich ein paar Erfahrene, aber eben auch ganz schön viele von der jungen Garde. Und ich schaue da, das ist vielleicht mein vereinfachter, dummer Journalistenblick von außen, aber ich schaue auf so jemanden wie Johann Grünloh, ne, der jetzt gerade 19 ist, eine wahnsinnig gute Saison spielt und mit Raster Fechter. Und jetzt steht neben Johann Grünloh und Tibor Pleiss im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und ich stehe davon aus und sage, das ist ja perfekt für den jungen Mann, dass der mit, ne, Euroleague-Champion, mit dir jetzt da jemanden hat, zumindest mal für diesen Kader oder dieses Fenster, mit dem man mal zusammenarbeiten kann auf diesem Level. Ist das auch was, womit du reingehst und sagst, ja, auch das ist eine meiner Aufgaben, die Jungen da anzuführen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt viele Spieler, klar, ein paar kenne ich natürlich, gegen die habe ich selber gespielt. Ein paar, die habe ich jetzt eher von denen, die Namen kenne ich halt eher aus der Distanz. Ich interessiere mich immer noch für die BBL, ich verfolge auch die Spieler, aber es sind halt viele Spieler dabei, die ich halt noch nie spielen gesehen habe. Darum bin ich selber auch so ein bisschen excited, like, also was jetzt auf mich zukommen wird. Und ich finde es schön. Also ich erinnere mich selber an meine jungen Zeiten. Also ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich damals mit 18 dazugekommen bin und dann war dann Sven Schulze oder Jan Jagler und dann hast du auch zu denen hochgeguckt und hast gesagt, ey, das sind jetzt so die alte Riege, von denen kannst du noch was mitnehmen. Femaling damals zum Beispiel auch. Ich erinnere mich noch, dass Bauermann mich dann halt nach dem Training noch mit dem irgendwie 1-gegen-1 hat spielen lassen. Und ich habe das, am Anfang habe ich es nicht so richtig gewertschätzt. Ich erinnere mich, dass damals Bauermann mir noch in den Arsch getreten hat und hat gesagt, so, ey, hier, nimm das jetzt nicht als Scherz, ey, du kannst noch was lernen. Und ja, ich denke, das wird jetzt für die Jungen jetzt, das wird die nächste Generation sein, die auch irgendwann nachziehen wird. Und dann gegen vielleicht den einen oder anderen Hasen zu spielen und auch mit ihm zu trainieren und sich die eine oder andere Sache abzugucken, ja, kann helfen. Ich habe mich gerade selber das erste Mal in meinem Leben als alter Hase bezeichnet. Das ist so komisch. Ey, ich bin immer noch so jung und knackig und gut aussehend, aber
das stimmt, ja, du siehst wirklich, du glänzt richtig. Vielleicht hat das auch die sizilianische Sonne hat da vielleicht was mit zu tun.
Auf jeden Fall, ja. Heute ein bisschen weniger, aber es ist immer noch warm. Also ich will jetzt hier nicht mit angeben, aber bei uns sind es immer noch so um die 20, 21 Grad. Oh.
Wenn wir schon bei verrückten Entscheidungen sind, ich war auch überrascht, dass du da auf einmal gelandet bist. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, es gab natürlich einige Angebote. Diesen Sommer auch mit Efes hat es leider nicht mehr funktioniert, obwohl ich mir das Ende der letzten Saison erhofft hatte, noch ein weiteres Jahr dort zu spielen. Weil für mich war Istanbul jetzt für die letzten 6 Jahre, wenn man das Jahr von Galatasaray noch mit dazu zählt, halt meine Heimat. Darum war es für mich sehr emotional diesen Sommer, generell Abschied zu nehmen von dieser Stadt, wo ich so viele tolle Momente und so viele Erfolge auch feiern konnte. Ja, es gab Angebote. Also für mich war einfach ausschlaggebend, ich wollte irgendwo einen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben. Das war für mich wichtig. Es gab auch noch das eine oder andere Angebot aus der Euroleague, zum Beispiel am Anfang der Saison, als ich aus der Saison rausgegangen bin, war Mailand ein großes Thema gewesen. Ich konnte mir immer ganz gut vorstellen, auch mal in Italien zu spielen. Es gab ein Angebot aus Saudi-Arabien, gegen das ich mich danach entschieden hatte. Und ich dachte so, okay, Italien, das wollte ich immer schon mal mitmachen. Was für mich aber das Ausschlagende am Ende war, auch dass ich war auf Bali gewesen dieses Jahr im Urlaub und dann hat mich der Trainer angerufen und das ist für mich so eine Sache auch schon aus der Vergangenheit. Für mich ist immer wichtig, am Ende der Trainer entscheidet, ob du auf dem Platz bist, der hat die Philosophie, der entscheidet, wie er dich einsetzt und wenn der Trainer sich bei dir meldet, dann hat man das Gefühl auch, er möchte dich, er möchte mit dir arbeiten, er möchte mit auch Zeit in dich investieren. Das hatte ich damals bei Ataman gehabt, Ataman hatte sich bei mir gemeldet. Ich weiß noch, damals Duschko Ivanovic hatte sich bei mir gemeldet. Und das war, Chris Fleming hatte sich damals bei mir gemeldet. Das war halt für mich immer so ein ausschlaggebendes Thema, dass ich mich halt für das jeweilige Team dann auch entscheide und dass es mir ein gutes Gefühl gab. Und das war halt dieses Jahr der Fall. Und dann habe ich gedacht, okay, Trapani, hast du noch nie was von gehört? Aber dann habe ich mich ein bisschen mehr informiert. Es ist halt ein Team, was extrem ambitioniert ist. Es ist ein Team, was sehr, sehr gute Spieler auch unterschrieben hat. Und dachte ich so, okay, neues Projekt. Mal ein Team, was halt eher so die Underdogs sind. In einem Land, wo ich immer mal spielen wollte. Mit leckerem Essen, gutem Wetter. Warum probiere ich es nicht einfach mal? Und jetzt bin ich einfach auf Sizilien, einem Ort, wo normalerweise Leute hinfliegen, um Urlaub zu machen. Und ich spiele jetzt hier Basketball. Wir sind auf dem dritten Tabellenplatz zurzeit. Mhm. Haben eine gute Zeit, gute Jungs und ballen hier. Einmal pro Woche.
Dieses Mal muss ich der Kader-Nugget dazwischen werfen, Per. Du warst mir zweimal zu schnell heute. Langston Galloway und John Petrucelli. Habt ihr noch zusammen? Ihr habt auch noch zusammengespielt bei Ulm, oder?
Die Ein-Mann-Presse John Petrucelli, ja. Der habe ich damals zusammengespielt.
Der Junge, ey, der ist so unangenehm. Ey. Auch wenn du als Fünfer gegen den spielst, ey, du hast immer seinen ganzen Körper in den Knien. Ey, das ist unglaublich.
Ja. Also wir freuen uns, glaube ich, alle. Ich glaube, da sprechen wir nicht nur für uns zwei, sondern für die ganze Nation, dass man Tua Pleiss wieder im Trikot der deutschen Nationalmannschaft sehen kann. Wir haben es schon gesagt, Schweden, der Gegner. Weiß ich, Per, wenn du noch was hast für Tibor, ansonsten würde ich unseren Mr. X entlassen für heute.
Ungern. Ich würde ihn tausend Sachen fragen, aber am meisten, er hat ihn kurz erwähnt gerade, Ataman. Wir sind ja auch immer, wir kennen ihn nicht, aber wir verfolgen ihn natürlich als Euroleague-Podcast. Wie hast du letztes Jahr das verfolgt? So, er übernimmt was Neues? Hast du ihm das zugetraut? Oder was sind so die Geheimnisse? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass in den letzten FS-Jahren die Kritik, so was man so hinter den Kulissen gehört hat an ihm, das war schon krass. Also es war immer so, der ist kaum noch beim Training, macht irgendwie so keine Motivation mehr, irgendwie die Spieler regeln das selber, Micic regelt alles selber und auf einmal geht der nach Athen, baut sich einen neuen Kader zusammen und gewinnt das Ding im ersten Jahr. Also, wie hast du ihn verfolgt? Was ist so das Mysterium Ataman aus deiner Sicht?
Also ich glaube, das Mysterium ist einfach, dass er halt, der hat ein extrem gutes Talent, die richtigen Spieler zu unterschreiben. Ich glaube, da nimmt er sich auch viel Arbeit, weil am Ende holt sich Spieler, die auch sehr, sehr gut halt am Ende den Spielaufbau machen können, ohne jetzt vielleicht dann direkt immer das Zeichen vom Trainer zu bekommen. Also jeder weiß, was er zu tun hat und zu lassen hat. Ich meine, wenn man sich jetzt auch den Kader anschaut, dass ein Spieler da mit einer Qualität, die wissen, wie Basketball funktioniert, die wissen, wo der Ball hin muss. Das letzte Jahr in Efes, wo alle so ein bisschen unzufrieden waren. Man muss aber auch sagen, wenn du halt so lange Zeit, ne, immer so gut eigentlich gespielt hast, dann kommt irgendwann auch, glaube ich, die Zeit, wo es alles so ein bisschen, wo man ausgebrannt ist, wo man einfach vielleicht auch als Trainer sich denkt, so, oh Gott, ich erkläre es jetzt das 10.000. Mal und es kommt nicht mehr an. Und dann hat er auch, glaube ich, gemerkt, es ist einfach Zeit weiterzugehen. Das hat er gemacht. Hat sich dann in Athen ein neues Team zusammengespielt mit neuen Topspielern. Männer damals in Efes, wir hatten am Ende, die haben immer noch Shane Larkin. Die haben Micic gehabt, die beiden wussten ganz genau, wo der Hase langläuft oder lang hoppelt. Und da musste nicht mehr viel gesagt werden. Also Ataman hat uns oft halt auch die Freiheiten einfach gegeben, unseren Basketball zu spielen. Wie gesagt, ich war auch einer der Spieler. Ich habe auch nicht das erste Jahr Euroleague gespielt, sondern er hat sich einfach da Top-Spieler zusammengeholt. Wir waren nicht der jüngste Kader, sondern wir waren einer der älteren Kader. Wir wussten alle, wo es lang geht und das haben wir dann auch halt auch gezeigt. Und das Gleiche passierte auch ist auch letztes Jahr halt in Panathinaikos passiert. Er hat einfach den Spielern halt die Freiheit gegeben, hat sich den Nan geholt, der dann eben wieder sein Ding durchzieht und ein paar andere Slukas eben, der weiß auch, wie man Basketball spielt und den Ball verteilt und hat einfach denen halt dann auf diese Art und Weise auch die Confidence gegeben, einfach Basketball zu spielen und nicht so in ein System manchmal eingezwängt zu sein, sondern einfach auch ab und zu mal einen rauszuhauen und das hat bis jetzt, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ist ganz gut gelaufen bei ihm. Ja. Klar, erinnere ich mich, letztes Jahr gab es ja auch den Moment, da hat es auch nicht so gut gelaufen. Ja. Dann gab es Straftraining bei denen, weiß ich auch noch, das gab es bei Panathinaikos auch, das haben wir auch.
Und diese öffentliche, hast du mal eine öffentliche Ataman-Schelte bekommen? Nee, oder?
Eine öffentliche.
Hat dann mal gesagt,
Also es gab schon mal so Momente, wo ich dann halt eher dann in Türkisch auf mich eingeschnauzt hat und ich hatte auf Deutsch zurückgeschnauzt. Das war mir sowas von egal. Wir haben uns gegenseitig angeschnauzt in unserer jeweiligen Sprache, haben kein Wort verstanden und nachher auch wieder gut. Das gab es öfter, das auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt dadurch, dass halt, ich hatte ihn ja 6 Jahre als Trainer, das Ding ist halt, ich habe Galatasaray zum Beispiel, gab es auch schon so eine Situation, da war ich halt verletzt gewesen. Und er hatte mich verletzt im Training und Ataman hat gesagt, so, ey, versuch noch 2 Wochen durchzuhalten, wir brauchen dich jetzt noch und dann kriegst du eine Woche frei, dann kannst du dich um deine Verletzung kümmern. Dann habe ich halt 2 Wochen noch meine Zähne zusammengebissen, habe weitergemacht und habe gespielt und danach habe ich halt dann noch verletzter eine Woche frei bekommen, war dann aber auch wieder fit und das Gleiche hatte ich auch nochmal gehabt bei Efes. Also du musst dir halt einfach, Ataman versucht dir einfach am Anfang, versucht dir das so ein bisschen rauszukitzeln, das Beste aus dir rauszukitzeln, aber wenn du es dann halt geschafft hast, darüber an diesem Punkt, weißt du, dich nicht irgendwie erniedrigen zu lassen oder dein Selbstbewusstsein zu nehmen, dann respektiert er dich und dann unterschreibt er dich auch wieder. Da hatte ich auch damals, ich war in Valencia, war ich verletzt gewesen und dann hat er mich trotzdem unterschrieben, weil er den Respekt noch aus Galatasaray-Zeiten hatte, weil er gesagt hat, so, ey, auf den kann ich mich verlassen, auch wenn er verletzt ist und ich brauche ihn, der ist auf dem Platz. Und ja, also auch jetzt im letzten paar Jahren, wo ich mit ihm gespielt hatte, da hat er dann auch nicht mehr so, da konnte ich manchmal auch Fehler machen, das hat er nicht mehr interessiert, weil er wusste ganz genau, dass er sich im nächsten Moment wieder auf mich verlassen konnte.
Ja, cool.
Ja, es ist, jeder Trainer ist so auf seine Art und Weise ein bisschen speziell.
Ja,
krass.
Okay, dann sage ich dir. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden. Dann auch mit Tibor Pleiss. Das Ganze natürlich wie immer live bei Magenta Sport. Vielen Dank für deine Zeit, Tibor.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Tibor.
Gar kein Problem. Ciao.
Wir müssen noch kurz, das ist unsere heilige Pflicht hier, auf die Euroleague vorausgucken und speziell natürlich auf das deutsche Duell Alba Berlin gegen den FC Bayern Basketball, jetzt unter sehr anderen Umständen, als man sich das mit Sicherheit wünschen würde, zumindest aus Sicht der Berliner. Die Bayern gehen mit einem überragenden Rekord in dieses Spiel. Die Berliner gehen ohne Spieler in dieses Spiel, so wie es aussieht am Donnerstag. Neueste Meldung jetzt, Martin Hermansson, der, ich glaube, die Ansage war auch wochenlang fehlen wird.
Ja.
Genauso
bei
wie
Will McDowell-White. Ja, muss man jetzt, glaube ich, das müssen wir irgendwie, das Gesamtthema müssen wir einmal richtig besprechen. Es wird natürlich der deutsche Klassiko, unter solchen Vorzeichen haben wir ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Auf der anderen Seite, die Münchner Bayern, was sind sie, punktgleich mit dem Ersten oder so? Und mit einem neuen spannenden Spieler mit Beatim im Anflug könnte wahrscheinlich die Euphorie nicht größer sein. Auf der Gegenseite ist man irgendwie fassungslos und man ist als Alba-Fan einiges gewöhnt, was Verletzungssituationen angeht, was Lazarette, aber das, glaube ich, setzt allem bisher Dagewesenen die Krone auf. Also quasi Erster gegen 18. quasi eine volle Mannschaft, volle Kapelle gegen vielleicht 40% der Mannschaft. I don't know. Ich weiß nicht, was das wird. Es ist heute Dienstag, das heißt, Alba spielt ja, es ist noch eine Doppelspieltagswoche, das zweite Spiel in der Doppelspieltagswoche. Wir müssen aufgrund, dass wir Tibor Pleiss bekommen, schon Dienstag heute aufzeichnen. Das heißt, wir wissen nicht, was heute Abend passiert oder was am Mittwoch passiert, aber das ist irgendwie bizarres. Es ist eine bizarre Situation, so in den deutschen Klassiko reinzustarten.
Ja, also man könnte sich, wenn das jetzt das Skript wäre eines Sportdramas, würde man sagen, das ist viel zu unrealistisch, dass da jede Woche wieder 2 ausfallen und wieder 2 ausfallen und wieder 2 ausfallen. Na, Malte Delo ist ja auch noch umgeknickt. Zuletzt.
Ja.
Das heißt, auch bei dem steht ja gar nicht fest, wird er jetzt spielen gegen Mailand oder nicht. Also Donnerstag ab 20 Uhr, das möchte ich an der Stelle nur sagen, beleuchten wir das Ganze mit dem zweiten Spiel der Doppelspieltagswoche, mit dem deutschen Klassiker, Klassico, wie auch immer, auch wenn ich den Ausdruck überhaupt nicht mag, aber das ist nun mal das, was für was sich das Marketing entschieden hat. Der erste Teil des Doppelspieltags können wir vielleicht, na wobei, es macht wenig Sinn, den jetzt zu besprechen, weil Podcast kommt Mittwoch raus und wir wissen noch nicht, wie das Spiel ausgeht. Die Bayern in Istanbul, Alba Berlin zu Hause gegen Mailand. Weiß nicht, ob wir noch einen Newsblock haben, weil ich glaube, wir haben jetzt einiges mitgenommen. Von
also zwei Dinge müssen wir auf jeden Fall. Einmal müssen wir noch Joel Aminu grüßen, dass er wieder bei der Nazio dabei ist. Da freuen wir uns weiterhin.
Auch noch einer aus diesem Zwischending. Ganz genau,
ist auch schon 27, hat einen fantastischen Golfsprung, macht vieles richtig, spielt so seine super erwachsene Saison, trifft seine Dreier. Kommt nicht an die Freiwurflinie. Joel, come on, ein Freiwurf pro Spiel. So, Joel macht jetzt 9,5. 12 sieht deutlich besser aus als 9,5 so zu averagen. Glaub mir. Es ist Zeit, mal an die Linie zu kommen. Du kannst das kleine 1x1, das kleine Teamfoul, das kleine Einhaken 1x1, da gibt's Videomaterial. Das müssen wir ein bisschen hochpumpen. Und der spannendste Name wahrscheinlich des ganzen Dings, Jack Cale, haben wir mit keiner Silbe drüber verloren. Aber das müssen wir dann vielleicht nochmal machen. Es sei denn, du willst jetzt so einen kranken Monolog noch rauspumpen, weil ich gleich meine Kinder von der Kita abholen muss. Aber nee,
kein kranker Monolog.
Entweder dein Monolog oder nächste Woche untersuchen wir genauer, was das für ein spannender Typ ist.
Ihr könnt auch genau drauf schauen, 18 Jahre jung, wahnsinnig talentiert, spielt in Belgrad bei Vega Basket, kommt von Alba, Raster, Fechter in der Jugend, aber das beschreibt noch lange nicht, was der alles an Potenzial hat. Das macht dann, würde ich sagen, ihr in aller Ruhe.
Das macht Benny Zander dann nächste Woche. Der Schlüssel alleine, auf, decoded. Alleine. Jack Cale, decoded. Die Ins and Outs. Die Raffinesse seines Spiels.
Ja, ich meine, wenn man schon bei der Zone die Millionen mitnimmt, dann muss man auch sowas dann mal können für Basketball. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es völlig vergessen. Egal.
Ja. Nein. Ist es nicht egal. Guck nochmal, wir haben noch 5 Minuten, haben wir noch.
Per muss los, um seine Kinder abzuholen. Ich muss schlafen tatsächlich. Ich habe einfach schlaflose Nacht nach schlafloser Nacht zuletzt. Wegen der NBA, Franz Wagner spielt gut, das kann man noch sagen, aber das...
es kam ein bisschen versetzt. Wir haben noch gerügt quasi, und nicht gerügt, aber wir dachten noch so, Banquero weg, wann kommt die Explosion? Und die Explosion kam einfach verzögert, anscheinend war die Krankheit dann doch etwas heftiger, als man von außen sehen konnte. Aber wir haben tatsächlich noch eine Sache, weil wir haben die zwei Siege von den deutschen Nationalmannschaftsfrauen noch nicht
gesprochen. Ach, ja, richtig, das war noch auf meiner Liste. Gut, dass du es nochmal einbringst hier. Also auch die deutsche Frauenbasketball-Nationalmannschaft, die ja bereits unterwegs ist wieder in den Qualifiers. Zwei Spiele hatten wir im Angebot. Beides gute Auftritte. Und es war gerade gegen Griechenland das erste Spiel. Barnburner von einem Basketballspiel.
Yes. Ja, muss man, also super erwachsene Siege. Es ist so für mich, ich muss ehrlich zugeben, es sind 95% eine runde Sache und trotzdem ist dieses weinende 5% Auge dabei, dass eben quasi die 3000 Fans in Hagen oder die 1600 Fans in Wetzlar, was so cool ist, dass die Leute rauskommen. Und es war trotzdem auch, zumindest medial, super stimmig. Die Mädels haben gekämpft, Petersen verletzt sich in der ersten Halbzeit gegen Griechenland, die kommen zurück. Es ist so viel Substanz auch da. Von den Spielerinnen, die nicht die WNBA-Stars sind, oder meine Marie Gülich ist so gut, Geisel Söder und wie sie und Wilk hat gut gespielt und so weiter. Und trotzdem wünsche ich mir, es ist irgendwie immer eine vertane Chance, wenn gerade Mädchen oder junge Frauen in der Halle sind und sie nicht die Chance haben, eine Satou oder eine Yara oder eine Leonie Fiebig spielen zu sehen. Weil es ist einfach ein Unterschied. Es ist nicht nur, also ich kann das sagen, weil wenn wir mit dem DBB in irgendeiner Halle in Deutschland, mich und Basti Doret und Philipp Zwiener und Mike Zirbis und Robin Benzing geschickt haben, dann waren wir in dem Trikot in der Nationalmannschaft und so, die 4 von den anderen waren natürlich auch, haben das auch verdient gehabt, aber es war so, da geht jetzt kein Kind nach Hause und ist so, übt danach in seinem Kinderzimmer, ruft so, Zwiener, und wirft dann irgendwie Stimmes. So einen Push-Floater von 3 Metern. So, okay? Das macht kein Kind. Aha.
Und oder er schreit Zirbis und holt einen physischen Rebound.
Okay, das macht keiner. Aber, und das ist so ein bisschen die Situation. Ich meine, ich habe Nationalmannschaft gespielt in der Formation und ich habe Nationalmannschaft gespielt mit Kamen und mit Nowitzki zusammen, auch wenn es wenige Spiele war. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin in der Halle gewesen, wenn Dennis und Franz dabei sind oder wenn die nicht dabei sein sollten. Und das sind einfach die Äquivalente. Eine Satu oder eine Niara oder eine Leonie, das sind einfach diese Formate, und das sind Spieler, die sehen noch, das sieht anders aus, du merkst ihnen das an, du siehst ihnen das an, und da hofft man natürlich, dass es einfach so viel wie möglich Gelegenheiten gibt, dass es einfach wirklich empfunden wird und gesehen wird, wie das aussieht, wenn die spielen und mit welcher Aura die auf dem Feld unterwegs sind. Mhm. Ansonsten großartige Siege, wichtig für dieses World Ranking, für die Setzliste, sind jetzt, glaube ich, 13. Also klettern jedes irgendwie ständig den Berg nach oben und Gewinnspiele und alles wunderbar.
Alles natürlich auch dann weiterhin live bei Magenta Sport. Ich gehe auch davon aus, dass das noch für lange Zeit so bleiben wird. Wir haben sehr, sehr großen Spaß auch am FIBA Women's Basketball. Okay. Das war's für diese Woche, würde ich sagen, denn Per muss los. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mr. X, die große Auflösung. Beim nächsten Mal dann wieder mit Benny Zander und Hörertelefon und natürlich Donnerstag nochmal der Hinweis, der deutsche Klassiker Bayern gegen Alba Berlin ab 20 Uhr aus dem SAP-Garten mit uns beiden dann unter anderem. Ob das jetzt
Basti,
ein Argument pro oder dagegen ist, weiß ich nicht.
Basti, der Company Man, springt nochmal über seinen Schatten und bringt den deutschen Klassiker. Finde ich gut. Du zeigst
aber Größe. Hallo.
Du hast vor 2 Jahren hättest du das nicht gemacht.
Vor 2 Jahren hättest du wahrscheinlich tatsächlich. Okay, müssen wir jetzt nicht weiter
diskutieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist.
Weiß ich auch nicht so recht. Ich gehe jetzt in meine Ecke und denke für mich nach. Vielleicht mache ich mir die Dusche an, während ich noch Klamotten trage. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Per. Ciao an euch da draußen.